Einen wunderschönen guten Morgen und herzliche Grüße aus den südlichen Gefilden der Lahn. Alle Jahre wieder lädt mich der Matthias ein. Es ist immer der zweite Sonntag im November. Mit so langsam Tradition, finde ich ganz toll. Ja. Ihr habt gerade mein Lieblingslied gesungen. Muss ich einfach mal vorneweg reinbringen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist 8 Jahre alt, stammt von einer australischen Band, die für mich so die besten Lieder macht, die es zurzeit gibt, aber leider auf Englisch. Es hat, glaube ich, 5 oder 6 Jahre gedauert, bis man das aufs Deutsch übersetzt hat. Wer gerne wirklich tolle Lieder hört, YouTube, die Gruppe heißt City Alight, und auch was sie dieses Jahr an neuem Lied gemacht hat, Here Has Been heißt das, ist einfach unübertrefflich schön. Man muss es aber dann hören können, es ist leider Englisch. Aber trotzdem toll. Nur das vorneweg. Ja, eigentlich solltet ihr heute für die Predigt für letztes Jahr bekommen. Und zwar deswegen, weil ich mir letztes Jahr eine neue überlegen musste. Der Matthias hatte einen Wunsch, den konnte ich dann nicht widersprechen. Habe ich gedacht, gut, hebe ich sie für dieses Jahr auf. Und als es dann soweit war, habe ich gedacht, nee, 1 Jahr alt, machen wir nicht. Beim vorbereiteten Durchdenken für meine heutige Predigt ist mir dann eingefallen, es ist vielleicht viel sinnvoller, man nimmt was Aktuelles. Aktuelles hat ja der Ulrich jetzt schon genannt, aber das ist so kein Predigtthema, über den 9. November zu predigen. Aber heute ist noch ein besonderer Tag. Und zwar der weltweite Gebetstag für verfolgte Christen. Und morgen beginnt die CVJM Weltbund Gebetswoche. Muss ich mal gucken? Ah ja. Deswegen habe ich dann gedacht, ich rede über Beten, und zwar, wie können wir denn beten? Ist vielleicht auch mal ganz sinnhaft. Aber wenn man über Beten reden will oder eine Predigt halten will, kann die auch mehrere Stunden dauern. Das Thema ist eigentlich unerschöpflich oder auch so komplex, dass man da nicht so durchkommt. Fast jeder christliche Bücherschreiber hat sich dieses Themas angenommen. Ich habe zu Hause, ich habe mal nachgeguckt, mein Regal durchgecheckt. Ich habe 13 Bücher über das Beten. Irgendwann habe ich die alle gelesen, 2 habe ich mitgebracht, die 2 dünnsten. Sage ich vielleicht nachher noch was dazu. Aber die sind auch ganz unheimlich spannend. Ja, deswegen muss man sich ja dann selbst Gedanken machen und nicht 13 Bücher vorstellen, schafft man ja nicht. Ja, also einfach mal 3 Punkte, die ich mir überlegt habe, was Beten denn ist, und ein paar besondere Aspekte noch dazu. Muss ich mal gucken. Ja, das habe ich schon gesagt. Heute ist der weltweite Gebetstag für verfolgte Christen. Einfach eine kleine Erinnerung. Ich weiß nicht, wer von euch das Material bekommt von Open Doors. Also Christiane und ich bekommen das immer zugeschickt. Und wir machen dann auch in Rechtenbach da einen Abend im Hauskreis. Ja, mein erster Punkt. Beten ist Reden mit Gott. 3 Dinge braucht der Mensch. Beten ist Reden. Oder wenn man es vielleicht ein bisschen moderner ausdrückt, oder auch vielleicht Latein, da kommt das her. Beten ist Kommunikation, so heißt das so schön. Vielleicht etwas moderner. Und Kommunikation gehört zum Ursprung allen Seins. Ohne Kommunikation jedweder Art geht eigentlich in dieser Welt gar nichts. Und Schöpfung ohne Kommunikation, ohne Interaktion, funktioniert gar nicht. Wenn wir nicht kommunizieren könnten, würdet ihr jetzt hier nicht sitzen und ich nicht mit euch reden. Es geht ja nicht. Was ist das? Wir reden mit, also ich rede, ihr müsst zuhören, aber vielleicht reden wir auch noch hinterher miteinander. Kommunikation ist ein Wesenszug Gottes. Die Quizfrage, habe ich euch die Antwort gerade da schon mal angegeben. Wo in der Bibel kommt die erste Kommunikation vor? Auf der Präsentation ist sie. Psalm 2, Vers 7 und 8. Gott spricht. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Weltenden zum Eigentum. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Weltenden zum Eigentum. Das ist die erste in der Bibel beschriebene Kommunikation. Gott spricht, und zwar mit seinem Sohn. Gott ist Kommunikation ist ein Wesenszug Gottes. Und deswegen ist das natürlich auch ein ganz großer Wesenszug seiner Schöpfung. Da geht es auch gleich um Bitten. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir uns darüber mal unterhalten. Was braucht es, um miteinander zu reden? Was braucht es? Nur lebende Wesen, nur Personen können miteinander reden. Ihr könnt nicht mit Pflanzen reden oder mit Steinen. Nur lebende Personen können miteinander reden. Was ist daraus zu schlussfolgern? Gott ist Person und er ist mindestens zwei. Und er ist mindestens zwei. Habe ich irgendwann mal so für mich erkannt. Gott ist nicht so ein was Allmächtiges, Einmaliges. Wenn er eins wäre, könnte er, warum sollte er reden? Mit wem? Geht gar nicht. Also Gott ist Person, das heißt, eine Person kann kommunizieren und er ist mindestens zwei. Und dann braucht man drei Dinge. Die Möglichkeit, reden zu können. Also man braucht, oder wenn man das technisch ausdrückt, irgendein Gerät oder einen Sender, eine Verbindungsmöglichkeit, einen Vermittler oder eine Vermittlung und ein Medium und natürlich ein Gegenüber. Sonst macht Reden keinen Sinn. Ein Gegenüber, ein Empfänger, eine Adresse oder ein Kontakt. Und das ist alles da. Das haben wir in der Schöpfung. Wenn wir miteinander reden, wir haben einen Mund, über die Luft haben wir eine Vermittlung und jeder von euch hat hoffentlich ein Ohr oder auch zwei. Und das nutzen wir auch. Technisch ist das eigentlich auch gar nichts anderes. Ich habe dann mal überlegt, gut, das ist jetzt die natürliche Sache, wie man miteinander redet, und technisch ist das genauso. Früher Briefpapier, Post und Adresse und dann konnte man miteinander kommunizieren. Dauerte vielleicht ein bisschen länger. Dann Telefon, Leitung und die Telefonnummer. Dann ging es auch, falls der andere abgehoben hat. Und heute alles noch viel einfacher. Handy mit freigeschalteter SIM-Karte, der Elektromagnetismus, das heißt die Funkwellen und natürlich ein Kontakt. Ich weiß nicht, wie viele Kontakte ihr in eurem Handy habt. Wahrscheinlich nicht nur einen. Und schon können wir miteinander kommunizieren. Und wie ist das mit Gott? Ist Reden mit Gott auch so einfach? Die Möglichkeit des Redens mit Gott hat der Schöpfer im Menschen schon so angelegt. Das funktionierte ja damals. Im Paradies haben Gott und Mensch sich ganz normal unterhalten. Dann steht ja irgendwo in 1. Mose 3, dass Gott mit seiner Schöpfung, mit den ersten Menschen im Garten spazieren gegangen ist. Was haben die gemacht? Miteinander geredet natürlich. Und dann haben wir es leider fertig gebracht, diese Verbindung zu kappen, zu unterbrechen, abzuschneiden. Weil wir meinten, wir bräuchten es nicht. Aber wie kann dann danach das Reden mit Gott trotzdem funktionieren? War es dann total Ende? Natürlich nicht. Sonst hätten wir die Bibel nicht. Die Bibel lehrt und zeigt uns, dass es weiter so geht. Viele Geschichten, in denen nicht wir anfangen, eine Kommunikation wieder aufzubauen, sondern Gott selber. Ob das nun die Abraham-Geschichten ist oder Mose oder weiß ich was, gibt ganz viele. Gott ist Person. Das wissen wir. Also er kommuniziert, das gehört dazu. Wir sind Person. Natürlich. Wir reden untereinander und da wir Person sind, können wir natürlich auch, und das hat uns Gott so eingebaut, mit ihm reden. Also zwei Bedingungen sind schon mal da. Was fehlt? Drei Dinge habe ich genannt. Die Verbindung. Und dann das Wissen voneinander, der Kontakt. Ohne das geht das ja eigentlich nicht. Was fehlt? Die Verbindung. Und das wissen wir alle, die Verbindung hat Jesus durch sein Kommen wiederhergestellt. Lass uns mal gucken. Jesus hat diese Verbindung wiederhergestellt. Er ist gekommen, damit Sie oder wir das Leben haben und volle Genüge. Das war sein Plan, den hat er auch umgesetzt. Und wie nehmen wir jetzt wieder Kontakt auf? Oder besser, wie nimmt Gott den Kontakt wieder auf? Spannenderweise wird das in einer Geschichte im Johannesevangelium erklärt. Und dann habe ich mich gewundert, dass das an dieser Stelle steht. Die Person, die das zu hören bekommt, hat das ziemlich sicher nicht verstanden. Jesus sagt zu der samaritischen Frau am Jakobsbrunnen, Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wenn wir das so zum ersten Mal hören, Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Was meint ihr denn? Hat die Frau das verstanden? Ich glaube eher nicht. Hier kommt dann die dritte Person Gottes, der Geist, ins Spiel. Ich habe ja eben gesagt, eins fehlt noch. Und der macht die Verbindung. Und zwar vollständig und verständlich und auch ohne Wackelkontakt. Römer 8, Vers 16 schreibt der Paulus, muss ich gucken, ob ich das, ja, das sind die nächsten beiden Verse aus Römer, der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Gott sagt uns, ich will mit euch reden und ich kann mit euch reden und ihr könnt auch mit mir reden, das geht. Ich schicke euch meinen Geist und dann geht das. Und in Vers 26 schreibt der Paulus, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Es geht. Mit diesem Erleben oder auch dieser Erfahrung, dass das möglich ist, mit dem Herrn dieser Welt, mit dem Schöpfer, der eigentlich alles richtig und gut gemacht hat und der auch Verbindung mit uns haben will, mit dieser Erfahrung eine ganz enge Beziehung wieder aufzubauen, ist möglich, ist dadurch, dass Jesus gekommen ist, wurde aus dem Verbindlichkeitschristen Willi, so wie ich heute hier stehe, ein Beziehungschrist, der ganz normal mit Jesus reden kann. Und zwar zu jeder Zeit und zu jeder Stunde, egal ob das abends, morgens oder auch mitten in der Nacht ist, wenn ich mal wach werde. Mein zweiter Punkt handelt von einer Entdeckung, die ich in diesem kleinen Buch gemacht habe. Das Buch heißt Der kniende Christ. Wie man leicht sieht, ziemlich alt. Stammt aus einem Verlag, der ist sesshaft in Leuen, habe ich mich darüber gewundert. Herold Verlag, also ganz hier in der Nähe, so über den Kübel. Aber eins der spannendsten Bücher, die ich gelesen habe, Der kniende Christ. Aber es ist schon ziemlich alt. Also was er da so schreibt, ist alles so annähernd 100 Jahre und älter. Wie wichtig ist es, Jesus, dass seine Nachfolger beten? Und das überliest man eigentlich auch ziemlich oft. Es steht ganz deutlich in den Abschiedsreden des Johannes, von Jesus im Johannesevangelium. Reden mit Gott. Vitamin B. Was hat Reden mit Gott oder was hat Beten mit Vitamin B zu tun? Was Vitamin B ist, wisst ihr hoffentlich alle, oder? B steht für Beziehung. Sehr gute Beziehung. Nach dem Motto, ich kenne da jemand, der... Wer Vitamin B hat, kann bei persönlichen Anliegen auf jemanden verweisen und dieses Anliegen mit seiner Kompetenz und Macht mit ihn zu unterstützen und es zu lösen. Kann also irgendjemanden mit dazu nehmen, von dem ich weiß, aha, der hat da die Kompetenz, ein Problem, was ich habe, zu lösen. Das ist Vitamin B. Habt ihr vielleicht alle schon mal irgendwo angewandt? Weiß ich nicht. Vitamin B kann ein guter Freund sein oder ein guter Bekannter. Meine Frage, ist Jesus dein guter Freund, bei dem ich dann das anwenden kann, Vitamin B, oder nicht? Ich bin auf diesen Sachverhalt beim Lesen dieses Buches draufgekommen. Das ist das zweite Kapitel. Das Buch heißt Der kniende Christ, habe ich schon genannt. Und das zweite Kapitel heißt Beinahe unglaubliche Verheißungen. Der Autor ist unbekannt und er behandelt darin die Abschiedsreden Jesu, und zwar Kapitel 14 bis 16 unter dem Aspekt, was sagt Jesus zum Beten. Ich zitiere mal einige Verse aus den Abschiedsreden. Mal gucken, ob das kommt. Ja. Johannes 14, Vers 12 bis 14. Das ist ein spricht Jesus zu seinen Jüngern, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ich bitten werde in meinem Namen, das will ich tun. Was fällt euch auf? Es geht um das Bitten in Jesu Namen und er sagt es zweimal hintereinander. Vielleicht hätte es ja einmal auch gereicht. Aber er sagt es zweimal hintereinander. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Kann ein Versprechen größer oder wichtiger sein? Hat jemand sonst mehr angeboten, schreibt der Autor, aber damit noch nicht genug. Ein Kapitel später, Johannes 15, Vers 7 und 8. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Und 8 Verse später, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, auf das, warum ihr den Vater bittet, in meinem Namen er es euch gebe. Was fällt euch auf? Schon wieder zweimal. Bitten, und das ist unheimlich wichtig. Und er wiederholt es immer wieder. Jetzt hat Jesus seine Jünger viermal aufgefordert, in der Zukunft, wenn er nicht mehr da ist, ihre Bitten in seinem Namen an den Vater zu richten. Mehr Vitamin B geht doch nicht, oder doch? Nicht wir tragen unsere Anliegen an Gott, den Vater, sondern Jesus selbst. Kann Gott solche Bitten ablehnen? Kann man sich mal fragen, kann Gott solche Bitten ablehnen? Ich zitiere nochmal zwei Sätze aus dem Buch. Man sollte meinen, dass unser Herr es nun deutlich genug gemacht hat, dass er das Gebet seiner Jünger wünscht, dass er ihre Gebete braucht und sie ohne Gebet nichts vermögen. Aber zu unserer größten Überraschung kehrt er noch einmal zu seinem Anliegen zurück. Am Ende seiner Abschiedsrede spricht er zum dritten Mal das Gebet in seinem Namen an und bekräftigt es durch die Wiederholung. Johannes 16. Und an jenem Tage werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, werde er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Zum dritten Mal und zum dritten Mal doppelt, zweimal. Nie zuvor hat unser Herr solchen Nachdruck auf eine Verheißung oder ein Gebot gelegt. Diese Verheißung wird uns sechsmal gegeben. Sechsmal befiehlt Jesus fast im gleichen Atemzug zu bitten, um was wir wollen. Das ist die größte, die wundervollste Verheißung, die Menschen je gegeben wurde. Und haben die Jünger das dann auch gemacht? Haben sie sich an die Worte Jesu erinnert und sie verinnerlicht und dies besondere Bitte dann auch angewendet? Gewiss Frage, haben sie es gemacht? Ja oder nein? Petrus nach Pfingsten. Muss ich gucken? Genau. Petrus nach Pfingsten. An der schönen Pforte. Petrus spricht zu dem Gelähmten an der schönen Pforte. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, stehe auf und geh umher. Und das passiert ja dann auch. Ich kenne es von mir selbst auch. Ich weiß, dass ich in einer ganz widrigen Situation genau einmal so im Namen Jesu gebetet habe und genau wenige Sekunden später war die Situation weg. Genauso sollen wir es machen. Vitamin B. Besseres gibt es gar nicht. Beten ist Reden mit Gott. Blind Dates. Werdet euch wundern, dass ich da oben Blind Dates hingeschrieben hat. Ich will heute als dritten Punkt mal diesen Aspekt ansprechen, das Gebet des Rufens zu Gott, obwohl man ihn eigentlich gar nicht kennt. Ein Reden mit Gott, vielleicht auch ein Schreien zu ihm, ohne ihn zu kennen oder ohne zu wissen, wer er ist. Ist doch ein Blind Date, oder? Man hat das vielleicht gehört oder man macht es auch ganz intuitiv von sich. Die Menschen kennen ihn bis dahin gar nicht, haben auch keine Beziehung zu ihm und doch kommen sie in Situationen, in denen sie zu Gott rufen. Ich habe jetzt mal das einfach so genannt. Es ist ja so ein gängiger Begriff heute, Blind Dates. Das Tolle ist, Gott antwortet. Und auch genau richtig und auch richtig in die Situation hinein. Zwei Geschichten zum Schluss. Ich habe mir vor kurzem einen Clip des Evangeliumsrundfunk angeguckt. Da gibt es so eine Sendung, die nennt sich ERF Yes Talk. Ich weiß nicht, ob ihr das ab und zu mal guckt. Aber es ist spannend, da mal diese Gespräche sich anzuhören. Und da war ein Clip, der hieß: Moslem fordert, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann beweise es mir, Jesus. Und das ist dem Namen nach ist das ein junger Türke, der da interviewt wird, Serkan. Und die Moderatoren führen ein Gespräch mit ihm. Der war Muslim, zwar jetzt keiner, der so 100%, also kein, der das so 100% genommen hat, aber doch ganz klar: Ich bin Muslim und ich halte mich auch an die Regeln, die ich da halten kann. Und das ist so sein normales Leben. Dieser junge Mann befreundet sich mit einer jungen Frau, die überzeugte Christin ist. Und sie bezeugt ihm, dass Jesus nicht nur Gottes Sohn ist, sondern auch Gott selbst. Und das geht im islamistischen oder im islamischen Verständnis ja überhaupt nicht. Jesus ist Prophet, gibt es mehrere Namen für, aber dass der Jesus Sohn Gottes ist und auch Gott selber, geht gar nicht. Die Gespräche waren ganz sicher ganz spannend, kann ich mir vorstellen. Hat er jetzt nicht so sehr viel darüber erzählt, aber es hat ihn angeregt, dass seine Freundin, wenn sie sich unterhalten haben, auch über den Glauben, ganz und 100% überzeugt ist von dem, was sie glaubt und welche Beziehung sie zu Jesus Christus hat. Und irgendwann findet er in der Wohnung seiner Freundin im Regal die Bibel und fängt an, da drin zu lesen. Und dann redet Jesus zu ihm. Der Geist redet, und zwar durch das Lesen. Und er versteht es auf einmal, was das denn ist mit diesem Leben, mit Jesus. Und er erkennt, seine Freundin hat recht. Sie sind inzwischen verheiratet, er ist begeisterter Evangelist und studiert Theologie. Könnt ihr euch das angucken? ERF Yes Talk, gibt es diesen Clip, kann man sich angucken. Hochspannend. Die zweite Geschichte ist aus einem Heft, 30 Tage Gebet für die islamische Welt, 2025. Christian und ich haben eine sehr enge und freundschaftliche Beziehung zu einem Missionars-Ehepaar, die 20 Jahre in einem der Länder waren, die jetzt da bei diesem Gebet für verfolgte Christen gewesen sind. Reinfried und Silvia. Und die schicken mir natürlich auch jedes Jahr, das ist ja eine Aktion von Frontiers, einer Missionsgesellschaft, die unter mit Muslimen arbeitet, schicken mir jedes Jahr dieses Heft. Die Geschichte, die da am 30. Tag, also für den 29. März diesen Jahres erzählt wird, ist so faszinierend und sie spielt in Gaza. Und zwar während des Gaza-Krieges, wahrscheinlich Winter 24. Da ich beim Vorlesen dieser Geschichte immer ins Stottern komme, weil er so emotional ist, habe ich den Ulrich gebeten, euch die Geschichte vorzulesen. Er meint, er wäre nicht so emotional, er liest das. Es ist vielleicht besser, er macht das, als dass ich da so ins Stottern gerate. Aber komm einfach hoch und lest das mal vor und dann könnt ihr mir hinterher sagen, ob ihr nicht auch dabei ins Stottern kommt.
Rajim, seine Frau Jasmin und ihre 5 Kinder schlafen in ihrem Haus in Gaza, als die Bombardierung beginnt. Explosionen erhellen den Nachthimmel. Plötzlich wird ihr Haus getroffen und stürzt über ihn ein. Die Familie wird unter den Trümmern begraben. Dunkelheit umhüllt sie. Die Luft ist voller Staub. Sie sind unter den Trümmern eingeklemmt. Sie finden ein wenig Raum, in dem sie atmen können. Das verzweifelte Schluchzen und die Angst der Kinder treiben Jasmin dazu, um ein Wunder zu beten. Aus endlosen Minuten werden Stunden. Die Zeit scheint unendlich und dunkel zu sein. 5 Tage und 5 Nächte vergehen. Endlich hören sie ein Geräusch. Lichtstrahlen durchdringen die Dunkelheit und die Helfer bahnen sich langsam und vorsichtig einen Weg zu ihnen. Hände ziehen Rajim, Jasmin und ihre Kinder heraus, staubbedeckt, mit blauen Flecken und Schrammen, aber lebend. Alle sind fassungslos. Wie konnten sie nach so langer Zeit unter den Trümmern noch am Leben sein? Jasmin erzählt unter Tränen der Dankbarkeit von ihrem unfassbaren Erlebnis. Ein Mann in einem strahlend weißen Gewand kam einige Male zu uns und brachte uns Wasser und Essen. Ich fragte ihn nach seinem Namen und der Fremde antwortete, ich bin Isa Al-Mashi. Jesus, der Messias.
Ja, Blind Dates. Ganz eindeutig. Also ich habe es gelesen und bin ins Schottern geraten und deswegen habe ich das auch jetzt, ich weiß nicht, wie es euch geht. Nach 5 Tagen ist man ohne Wasser und Essen mausetot. Also maximal 3. 5 Tage Dunkelheit und eingesperrt in einem, weiß ich wie, engen Raum, in einem umgestürzten Haus, geht nicht. Und dann dieser Hilfeschrei und Jesus kommt selbst. Ja, ein Blind Date, eine wirklich wahnsinnige Erfahrung. Zum Schluss nochmal ein Hinweis auf die verfolgten Christen. Ich habe ja schon gesagt, ich habe diesen Kontakt zu Heinfried und Silvia, die sind zwar inzwischen in Deutschland, aber die haben 20 Jahre in einer Volksgruppe in Myanmar gearbeitet und haben immer noch Kontakt dahin. Die meisten von diesen Rohingyas, so heißt die Volksgruppe, lebt inzwischen nicht mehr in Myanmar, sondern sind Flüchtlinge in Bangladesch, im größten Flüchtlingslager der Welt. Dort leben 1 Million Flüchtlinge ohne Perspektive, das seit 2017. Dort gibt es eine kleine christliche Gemeinde, etwa 35 Familien, die werden von Heinfried und Silvia betreut. Und letzte Woche am Mittwoch kam, oder am Dienstag kam wieder eine E-Mail, die heißt das die Raja News, und ich lese einfach nur mal so einen Abschnitt drin vor, der passt als genau zu dem, was der Tag heute ist. Aus dem Raja-Flüchtlingslager kommen mal wieder keine guten Nachrichten. Vor 2 Wochen wurde ein leidender Bruder angeschossen. Zum Glück traf die Kugel nur die Schulter. Die Verletzung war nicht lebensgefährlich, aber doch schwer. Er hatte viel Blut verloren. Letzte Woche wurde dann ein anderer Bruder entführt und erst gegen eine Lösegeldzahlung wieder freigelassen. Auch wenn beide Krisen am Ende glimpflich verliefen, führt das doch zu großer Verunsicherung und Furcht unter den Gläubigen. Bitte betet für sie um Mut und Zuversicht. Kleiner Einblick in das, was in der Welt bei mitverfolgten Christen passiert. Open Doors oder auch andere Organisationen haben ja deswegen diesen Sonntag jetzt so genannt und es gibt diese Veranstaltungen, dass man für verfolgte Christen betet. Ja, ich bete zum Schluss. Jesus, ich will dir danken, dass du es willst, dass wir mit dir reden und dass du uns in dem, dass wir von dir erschaffen sind, genau das auch können, untereinander und ganz besonders auch mit dir. Du hast alle Voraussetzungen dafür uns gegeben. Und du willst, dass wir mit dir reden. Du willst sogar so viel, dass wir es in deinem Namen tun. Und dann ganz große Dinge auch in dieser Welt tun, die du dann tust. Und wir haben nur eins zu machen, dich darum zu bitten. Und danke, dass es immer wieder auch Zeichen gibt von dir, Blind Dates, die ich so genannt habe, wo du einfach nur eingreifst. Entweder durch Lesen oder auch direkt durch dein Nahsein, durch dein Kommen und durch dein Reden. Danke, dass wir das heute tun dürfen, auch für die, die jetzt in der Welt Verfolgung leiden, unsere Brüder und Schwestern, überall, die in welcher Not sie auch immer sind, und dass wir das heute können. Und das möchte ich jetzt auch tun, dass du ganz speziell auch dieser kleinen Gemeinde da in Bangladesch ganz, ganz nahe bist und ihnen zeigst, dass du ihr Herr bist und sie bewahrst und sie durchführst in allen diesen schlimmen Situationen, die von Jahr zu Jahr schlimmer werden. Danke, dass wir dich bitten dürfen, und zwar in allem. Amen.